Frage, Vermarktungskosten. Was machst du denn damit? Weil es ist, also ich weiß, dass das auch mit dort reinziehen kann, in diese Leerstandskosten, Vermarktungskosten. Wie sehen die aus? Letztendlich, klar, vom einfachsten, ich stelle mir einen Mietmakler hin oder irgendwas und fange an, das Ding an Mann oder Frau zu bringen. Aber ich habe natürlich in dem Zusammenhang, ich habe Opportunitätskosten, ich habe vielleicht Portalkosten. Also speist man das mit ab, sagt, okay, ist vielleicht schon, weiß ich nicht, mit abgegolten oder ähnliches.
Würde ich nicht machen, weil dieses Spiel? Also würde ich nicht machen, weil das hast du auch bei einem normalen Wechselleerstand. Dann würdest du auch einen Makler beauftragen, der das vermarktet für dich. Oder musst du es halt selber irgendwo einstellen oder so. Das ist für mich, also für mich ist ja nur wichtig, der Unterschied zwischen einem Wechselleerstand und einem strukturellen Leerstand, was da wirklich an Mehraufwendungen da ist.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne und ich heiße euch herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montag zu einer neuen Folge mit Patrick und mir. Patrick, wie geht's dir? Bist du da?
Ich bin da, ich bin erholt, aber ich bin nicht entspannt. Du übrigens auch nicht. Wir müssen dazu sagen, Anne ist heute quasi hier unter geburtsähnlichen Schmerzen angetreten. Eigentlich dürfte sie gar nicht da sein. Jeder andere wird wahrscheinlich schon in der Schmerzambulanz liegen und wimmernd in der Ecke liegen, aber nicht die Kämpferin Anne-Helene Krakow.
Nein, ich habe mir
den Nacken gezerrt. Den Nacken gezerrt beim Pullover ausziehen oder sowas, ne?
Das muss ich richtigstellen. Nein, ich bin heute früh
auf. Das war Pullover anziehen.
Und stelle fest, beim Bücken, dass es ja wehtut. So, dann habe ich dann, wie soll ich denn sagen, diesen Status quo erstmal hingegangen und habe gedacht, ich bin ja eine taffe Maus, ne? Also da kann mir ja nichts. Und dann habe ich versucht, mich anzuziehen, was ich auch geschafft habe. Also jetzt das Video sieht keine Panik, ich sitze nicht nackig im Büro. Und habe versucht, mir einen Rollkragenpulli anzuziehen und bin mit... Das ist so erbärmlich, mit dem Kopf hängen geblieben und habe alles 20 Mal schlimmer gemacht. Ist nicht schlimm, ich muss da hier nichts vortanzen. Alles ist gut, alles ist wunderbar, aber ich bin ehrlich, wenn wir hier auf aufhören, des Aufnehmens zu drücken, dann hole ich mir erstmal ein Wärmepflaster. Patrick, dein Highlight letzte Woche.
Und eine Ibu. Ich war im Urlaub.
Ja.
Ich war im Urlaub. Und ich kann jetzt wieder einen Ort ausschließen, wo ich nicht mehr hinreise. Das ist Fuerteventura. Denn außerhalb dieser Hotelanlagen gibt es ja nur Wüste.
Ja.
Und jetzt muss man dazu wissen ja, dass meine Familie und ich, also vor allem meine Kinder und ich, war ja mit den drei Kindern, mit den drei Kleinen alleine da im Urlaub, sehr naturverbunden sind. Und wenn du jetzt natürlich nur quasi eine kleine Retortenstadt aus mehreren Hotelanlagen hast und ansonsten nur Wüste, ist das jetzt so mit, wir fahren hier mal in ein Naturreservat oder wir gehen mal hier durch den tropischen Wald oder so, ein bisschen schwierig. Naja, also ist dieser Badeurlaub ein bisschen, oder ist der Urlaub ein bisschen mehr zum Badeurlaub mutiert? Wir waren dann da noch in einem Zoo oder so. Also insgesamt war das total schön, aber ganz ehrlich, wenn du mit drei Kindern unterwegs bist, im Alter von 12, 9 und 3,
oh Gott,
dann hast du nicht viel Ruhe zwischen 6 und 22 Uhr. Und wenn dann die Nächte auch noch mit irgendwie 26, 27 Grad sind und du natürlich zur Vermeidung von Erkältungskrankheiten auch die Klimaanlage nicht benutzt, ist das so mittelmäßig gut. Aber
ist es noch so warm um die Zeit, hätte ich nicht gedacht.
Ja, das war Hölle. Also, ach du Heimann. Ja. Wir haben also, man muss sagen, Luisa ist ja 12. Ihr oberstes Urlaubsziel. Ne? Wir sitzen im Flieger auf dem Weg nach Fuerteventura. Da sage ich, Luisa, was wünschst du dir denn für den Urlaub? Und dann sagt sie zu mir, original, einen Bikini-Abdruck.
Was? Oh, da wüsste ich ja gar nichts mit anzufangen tatsächlich jetzt. Aber
ich auch nicht, nee. Aber es war relativ einfach. Ich habe gesagt, ist gar kein Problem. Brauchst halt einmal einen Sonnenbrand, dann wird das was. Sag ich, das geht aber nicht wegen Hautkrebs und so. Und naja, ich habe so eine, ich liebe ja Kokosnuss und jetzt mögen mich einige total pervers finden, aber ich habe so ein Bronzing Sun Tanning Oil mit Lichtschutzfaktor 30, habe ich ihr dann einfach, nachdem wir sie morgens mal mit 50 plus eingerieben hatten, das gegeben. Jetzt hat sie ein Bikini-Abdruck. Glücklich des Todes. Hat erzählt, sie muss erstmal heute ihren ganzen Freundinnen den Bikini-Abdruck zeigen.
Cool.
Puh, ja.
Ich also, weiß gar nicht, dass es Live Goals sind, aber scheinbar, gut, ich war schon lange nicht mehr irgendwo, wo ich.
Ich habe auch, Bikini ich habe auch, ich habe so viele Dinge gelernt. Offensichtlich gibt es im Moment, also ich weiß noch, als meine große Tochter so in dem Alter war, da war Bilou so ein Mega-Hype, diese komische Marke, die nach Candy Cotton und Cookie riecht und sowas. Diese, da roch dann unser Bart immer ganz ekelhaft. Und das gibt es jetzt in ähnlicher Form, heißt jetzt Sol de Janeiro und ist eine Duftmelange aus Vanille, Salted Caramel und Pistazie.
Doch, 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 doch. Kennst du diese Ever, nee, das ist nicht Everdrop, diese Trackle Moon, diese Duschbäder, ja, die weiß ich, die waren total cool, als ich,
Ja, das morgens aufgedieselt und ganz ehrlich, mir war schon schlecht. Ich habe gesagt, Luisa, ganz ehrlich, wenn du noch einmal vorm Frühstück hier dich eindieselst mit diesem Zeug, ne, dann kannst du woanders schlafen, kannst du Pool schlafen nachts. Ja, also, das waren die Dinge, mit denen ich mich in der letzten Woche beschäftigt habe. Ich finde das schön. Das sind so Dinge, mit denen ich mich sonst niemals beschäftigen muss.
Das freut mich für dich.
Genau. Und ich bin erholt und mein Kopf ist wieder leer. Und das ist ja eigentlich schon das Thema, auf das ich gerade überleiten muss, nämlich das Thema Leerstand.
Wow, Respekt, nicht schlecht. Ja, genau, also das wollte ich tatsächlich gerade anmoderieren. Wir wollen uns heute mal dem Thema Leerstand widmen. Und dabei gibt es ja ganz verschiedene Formen und Farben von strukturellen, übertemporären Leerstand. Was mache ich tatsächlich, wenn ich, na gut, das passt jetzt eigentlich nicht so, aber was mache ich, wenn ich keinen Leerstand ganz klassisch habe, sondern was habe ich, wenn ich ein Objekt, das ich eigentlich selber nutzen wollen würde, belegt habe, ja, also wie gehe ich auch mit sowas um, mal diesen ganzen Thema
Vermietungsabschluss bei Einfamilienhäusern zum Beispiel.
Ganz genau, weil das ist tatsächlich etwas, das begegnet mir auch immer in den Seminaren, weil wir das in einer Übungsaufgabe tatsächlich bei uns in der Ausbildung mit drin haben und viele natürlich nicht wissen, wo es herkommt, aber eigentlich ist es total plausibel und nachvollziehbar. Fangen wir erstmal mit dem Thema Leerstand an. Jetzt komme ich aus Gera, wie ja nun, glaube ich, jeder hier weiß. Und Leerstand ist bei uns keine, wie sagt man so schön, ist Pflicht aber und keine Kür. Also wir haben tatsächlich hier ein ganz, ganz enormes Leerstandsthema in ganz unterschiedlichen Asset-Klassen. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde über gewerblichen Leerstand sprechen. Aber vor allem schauen wir uns erstmal den wohnwirtschaftlichen Leerstand an, weil das ist bei uns hier ein echt erhebliches Thema, je nach Wohnungskategorie. Wie ist es denn bei euch oben im wunderschönen Staat, das übrigens beim gestrigen Tatort eine enorme Rolle gespielt hat?
Habe ich leider nicht gesehen.
Ja, ich gucke jetzt Tatort.
Das ist schön. Also, wir sind ja beim Beispiel Gera, sind wir ja schon bei einer bestimmten Kategorie des Leerstandes, nämlich dem strukturellen Leerstand.
Genau.
Und da sind wir auch schon bei der größten, bei dem größten Unterschied zu Stade und dem größten Unterschied im Leerstand. Wir haben hier eigentlich überhaupt gar kein Problem mit strukturellem Leerstand, weil wir Metropolregionen sind. Aber trotzdem haben wir hin und wieder mal Leerstände, nämlich sogenannten vorübergehenden Wechselleerstand. So.
Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erklären, was dann struktureller Leerstand bedeutet.
Ja, du bist die Immobilienfachwirtin, bitteschön.
Ahu. Also letztendlich ist struktureller Leerstand aufs Objekt zurückzuführen, ist nicht temporär, sondern man geht davon aus, dass er einfach bedingt durch Objekt- und Lagespezifika von einem, ich will nicht dauerhaften, aber schon sehr lange andauernden Leerstand auszugehen ist. Also strukturelles Leerstandsproblem habe ich, wenn ich wirklich mit dem Objekt ein Thema habe, das sich jetzt nicht temporär lösen lässt. Ne? Also wir haben jetzt nicht nur diesen vorübergehenden Wechselleerstand, es ist jemand ausgezogen, es zieht jemand ein oder ich habe Modernisierungsmaßnahmen, die durchzuführen sind, sondern ich habe bedingt durch meine Mikrolage, durchs Objekt selber so ein Leerstandsproblem, das sich nicht durch Zeitablauf lösen lässt. Genau.
Genau, also strukturellen Leerstand hast du für die auch für, also als Hörerin oder Hörer unter uns, die auch makeln, hast du immer dann, wenn du quasi eine Vermietungsanzeige schaltest und sich keiner meldet. Daran ist das schon mal grundsätzlich zu erkennen. Ganz einfach und salopp gesagt. Vorübergehender Wechselleerstand ist ja auch nicht als besonders objektspezifisches Grundstücksmerkmal in der Immobilienbewertung zu berücksichtigen, weil das einfach im ganz normalen Alltag einer Immobilie passiert und wir auch einen Teil dadurch bereits abgegolten haben über das Mietausfallwagnis.
Das wollte ich fragen, tatsächlich. Ob sowas dann, ich sag jetzt mal, einfach weg ignoriert wird, weil normal, oder ob das man durchaus sagen kann, ist im Mietausfall Wagnis mit berücksichtigt.
Genau, okay. Das ist damit drin, dass du mal hier ein, zwei Monate einfach keine Miete erzielst. So. Beim strukturellen Leerstand ist es natürlich was anderes. Und da ist ja die Frage erstmal, wie gehe ich damit um? Und dann gibt es noch sowas, das hast du gerade schon richtig gesagt, das gliedert sich so ein bisschen an und ist ja vor allem seit der Novelle in der Bellwert V etwas mehr in den Fokus geraten, nämlich das Thema Vermietungsabschlag. Und vielleicht nehmen wir uns das mal als erstes vor. Bei dauerhaft eigennutzungsfähigen Immobilien, also von nämlich Ein- und Zweifamilienhäusern und tendenziell auch Eigentumswohnungen, kann oder muss eigentlich ein Vermietungsabschlag genommen werden, gemäß Bellwert V. So. Das gilt aber, das muss man ganz klar sagen, für die Bellwert V. Ja, also ich sehe das sehr, sehr häufig, oder auch die Frage kommt ganz häufig, muss ich, wenn ich ein Einfamilienhaus vermietet habe, muss ich prinzipiell immer einen Vermietungsabschlag nehmen. Ja. Oder es kommen auch so Fragen wie, der Gutachterausschuss hat gesagt oder hat keine Daten dazu veröffentlicht. Wie hoch soll ich den ansetzen? Und das ist genau nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir eine Wertermittlung nach Immowert V machen, dann ist das jetzt erstmal nicht unser primärer Job, dass wir einen Vermietungsabschlag bei einem Einfamilienhaus machen müssen, wenn der Markt dafür keinen Abschlag vorsieht. So. Jetzt ist es natürlich eigentlich von der Logik her schon richtig und immer so, dass wenn man sagt, na ja, wenn ich ein Ein- und Zweifamilienhaus habe und dieses Ein- und Zweifamilienhaus vermietet ist, dann ist es am Markt vielleicht nicht unbedingt weniger wert, aber die Vermarktungsdauer verlängert sich und der Erwerberkreis schmälert sich. Und dann bin ich doch wieder an einem Punkt, an dem ich mir Gedanken über einen Vermietungsabschlag machen muss, weil ich ja solche Dinge auch berücksichtigen kann, auch wenn sie sehr, sehr, sag ich mal, vage sind, ne?
Ja, ich denke da auch immer an dieses Thema Eigenbedarfskündigung tatsächlich, ne? Also ich sag mal, selbst wenn ich dann einfach mir ein Haus vermietet habe und der Meinung bin, ich möchte es dann selber nutzen, habe ich ja die Möglichkeit vom Gesetzgeber bekommen. Aber ich finde, bei Eigenbedarf kann man immer so schön sagen, Recht haben und Recht kriegen, ja? Also die Ausstiegsmöglichkeiten für einen Mieter, dann auch da irgendwelche Schutzmaßnahmen geltend zu machen, die sind schlichtweg da. Das heißt, ich habe einfach auch ein erhöhtes Risiko. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ich jetzt mal so vereinfacht nachdenke und ich denke jetzt an meine Marktanpassung, die ich in den meisten Fällen vornehmlich vom Gutachterausschuss in meinem Sachwertverfahren in Abzug bringe, dann kann ich ja durchaus davon ausgehen, dass diese Preisbildung vornehmlich von Eigennutzern zustande gekommen ist. Das heißt, derjenige, der jetzt zum Beispiel nicht in Gera, sondern mal in Jena, bereit ist vielleicht sogar mehr als die alterswertgeminderten Herstellungskosten noch auszugeben, macht das natürlich aus einem Eigeninteresse. Ist es dann nicht sogar irgendwo meine Pflicht, auch wirklich zu hinterfragen und zu sagen, jetzt habe ich hier ein Objekt, das ist nicht eigennutzungsfähig, gerade jetzt. Oh, Entschuldigung. Wie gehe ich damit tatsächlich in der Wertermittlung mit um? Und ich habe für mich immer so ein bisschen als Anhaltspunkt genommen, wenn ich mir das Objekt anschaue, dann kann man auch ruhig nochmal hinsichtlich ich finde immer auch der Objektgröße so ein bisschen differenzieren, weil so ein 70 Quadratmeter, 75 Quadratmeter Einfamilienhaus, ich weiß, das durfte ich nämlich mal für dich mitberechnen, ist dann meiner Meinung nach auch wieder etwas anderes als so 130 Quadratmeter wunderbar vierköpfige Familienhaus, ne?
Also definitiv, ne? Grundsätzlich finde ich, muss man das ja immer sehr genau anschauen. Und was da zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, also natürlich einmal das Objekt, ja, und auch die Besonderheit im Objekt, aber ich muss jetzt erstmal, also ich muss das Ganze jetzt erstmal auseinanderpflücken, was muss ich gesondert berücksichtigen, was muss ich nicht gesondert berücksichtigen. Wenn wir uns jetzt mal den Paragraphen 32 im Objekt vorangucken. Da steht in Absatz 4 eine Erläuterung, was das Mietausfallwagnis umfasst. Mhm. Ja, so. Das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung Verpachtung oder sonstige Nutzung bestimmt sind. Ah, das wäre jetzt klassische Vermietungsangelegenheit und da ist dieser vorübergehende Leerstand drin.
Mhm.
So. Zweitens, das Risiko von einer uneinbringlichen, von bei uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehenden Leerständen anfallenden vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewirtschaftungskosten ist da auch schon mit drin.
Mhm.
Sowie drittens, das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses oder auf Räumung. Also dieses ganze Thema, den Mieter rausklagen, wiedervermieten und seine Miete hinterherlaufen, ist im Mietausfall Wagner schon berücksichtigt.
Zwei so. Fragen.
Ja.
Also vielleicht ganz kurz die erste.
Mhm.
Wir reden hier die ganze Zeit von einem üblichen Leerstand. Was ist denn so üblich? Also wo du sagen würdest, das ist vorübergehender Wechsel. Also man könnte sagen 3 Monate, weil das sind so meine gesetzlichen Kündigungsmodalitäten von einem Mietverhältnis.
Mhm.
Ist das, kann man das so sagen oder geht das noch weiter wegen Neuvermietungszeit?
Nee, also ich würde auch sagen, das kommt so ein bisschen darauf an, aber 3 bis 6 Monate halte ich für erstmal
plausibel.
Plausibel, ja. Ja.
Okay.
Dann ist noch ein Punkt wichtig, dass ja in der ImmoWert-V auch nochmal geregelt ist, wie auf welcher Grundlage letzten Endes das Ertragswertverfahren dann in dem Fall ja durchzuführen ist. Ja? Und da ist ja in der ImmoWert-V auch geregelt, dass die Mietverträge mit ihren wesentlichen Vertragsmerkmalen dargestellt werden sollen im Gutachten. So, und dazu gehört dann natürlich, das ist ja wie mit dem Thema hier Barrierefreiheit und Energieeffizienz, nicht, dass ich schreibe, es gibt Mietverträge, ja, mhm. sondern was für einen Mietvertrag habe ich, seit wann läuft der, gegebenenfalls, was habe ich für eine Mietanpassungs-, also Wertsicherungsklausel da drin, ja. Das sind ja alles Dinge, die ich grundsätzlich erstmal als Eingangsparameter habe. Also ich fange an und habe erstmal einen Mietvertrag. Ganz frei davon, was ich damit erstmal mache. Ja, ich habe einen Mietvertrag. Mhm. Und jetzt gucke ich mir also an, was sind die wesentlichen Parameter dieses Mietvertrages. So. Und da sagt der 31 ImmoWert-V, der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, kommen wir gleich noch, unzulässiger Nutzung, entstehenden marktüblich erzielbaren Erträgen. Hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, auch wenn sie marktüblich erzielbar sind. Bei Anwendung, bla bla bla, periodisches Ertragswertverfahren, das ist dann eher fürs Gewerbliche, ne? Was nochmal was anderes, das führt jetzt aber zu weit. Aber der Punkt ist der, es geht hier jetzt erstmal um die zulässige Nutzung. Ich habe zum Beispiel gerade einen Fall, da diskutiere ich, da hat das Finanzamt in einem meiner Gutachten gesehen, dass im Keller eine Wohnung ist. Und ich habe das, also ich habe im Hinblick auf Paragraph 31 erklärt, dass ich aber hier nur eine Kellernutzung, eine untergeordnete gewerbliche oder Lagermöglichkeit sehe, weil in Hamburg Wohnungen im Kellergeschoss nicht zulässig sind nach der hamburgischen Bauordnung. So, jetzt sagen die, ja, aber es ist ja tatsächlich vorhanden, deshalb muss es angesetzt werden. Und dann habe ich gesagt, nein, weil es ist zwar tatsächlich vorhanden, ja, aber der zweite Punkt, nämlich die zulässige Nutzung ist nicht erfüllt.
Ja, man
ich
muss
darf
ja auch
das einer, nicht so machen.
Genau. Von der Weiterführung überlegen, also wenn das mal jemand dann moniert, ja.
Genau so ist das. Also man kann ja theoretisch damit rechnen, dass jederzeit eine Nutzungsuntersagung kommt. Ja?
Mhm.
Und deshalb haben wir immer den Unterschied zwischen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und der zulässigen Nutzung.
Mhm.
Ja? So, jetzt habe ich also meine Vertragsparameter erstmal dargestellt, habe dann auch gesagt, ist das alles vernünftig bewirtschaftet, ist es eine zulässige Nutzung, ja, es gibt ja manchmal zum Beispiel bei Einfamilienhäusern ganz klassisch, da ist im Keller dann noch irgendwie was ausgebaut, ja, das hat aber nach landesbaurechtlichen Vorschriften gar keine Aufenthaltsraumqualität und deshalb kann ich es auch überhaupt gar nicht als Wohnfläche einordnen. So.
Hm.
Das ist das allererste, was ich immer kläre. Und dann recherchiere ich natürlich meine Mieten,
ja,
und gucke mir an, was wird denn gerade gezahlt. So, und dann ist ja der nächste Punkt, ist das, was an Miete tatsächlich fließt, auch marktüblich erzielbar? So,
ja.
§ 31 Absatz 2 Immowert V, hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind. Das ist ja nochmal eine Klarstellung gegenüber der alten Immowert V, da war das nicht so klar geregelt. Also kann ich erstmal für mich prüfen, aufgrund meiner Recherche, ist es marktüblich erzielbar. Dann ist aber ganz wichtig, dass ich erstmal hinschreibe, nicht nur, ja, habe ich geprüft, ist marktüblich erzielbar, sondern warum ist es aus meiner Sicht marktüblich erzielbar.
Oh ja.
So. Mhm. Und dann ist erstmal schon mal alles abgefrühstückt, weil so ein vorübergehender Wechselleerstand ist ja, haben wir ja gerade gelernt, in den BWKs, im Ausfallwagnis schon berücksichtigt. So.
Gehen wir jetzt noch von Ertragsobjekten aus. Das, glaube ich, müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen diese Schleife ziehen. Ne? Also wir reden ja jetzt nicht von...
Wir gehen vom Ertragswertverfahren aus. Ich kann ja auch in einem Familienhaus im Ertragswertverfahren rechnen.
Okay.
So, erstmal. Deshalb ist es zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt Daten von Einfamilienhäusern bekomme, dann habe ich nach meinen Beobachtungen folgenden Fall. Wenn ich mir die Stichprobenübersichten angucke, und deshalb ist das ja auch so schön, dass wir mittlerweile Stichprobenbeschreibungen kriegen, bei Sachwertobjekten werden in der Regel unvermietete Einfamilienhäuser genommen. Bei Liegenschaftszinssätzen vermietete Einfamilienhäuser. Beispiel Hamburg. Ja, haben wir Liegenschaftszinssätze, die sagen zwar, darfst du nicht nehmen, was wir dir da ableiten, aber grundsätzlich werden Liegenschaftszinssätze abgeleitet für Ein- und Zweifamilienhäuser aus vermieteten Einfamilienhäusern. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt modellkonform sein will, dass ich jetzt ein Problem habe. Wenn ich jetzt hingehe und ich nehme das Einfamilienhaus im Ertrags- und im Sachwert führend und im Ertragswertverfahren stützend. Dann widerspricht sich das, genau. Dann muss ich nämlich schauen, nehme ich eventuell einen Vermietungsabschlag vor im Sachwertverfahren. Im Ertragswertverfahren darf ich das aber eigentlich gar nicht mehr, weil da sind ja schon die unvermieteten oder die vermieteten Immobilien berücksichtigt.
Ja, und da ist es ja, vielleicht mal ganz kurz, wenn ich jetzt in Sachwertverfahren schaue, wo würdest du den Vermietungsabschlag positionieren? Würdest du den als BOG abziehen oder § 7 Absatz 2?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, also in § 7 Absatz 2 ist es ja so, dass da grundsätzlich erstmal das geregelt ist, was im Hinblick auf die Marktanpassung der Immobilie nicht hinreichend in den Daten berücksichtigt ist. Also wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, § 7 Absatz 2 Immowert V, lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Daten nach Absatz 1 auch durch Anpassung nach 9 Absatz 1 Satz 2 nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorliegenden Verkehrswerts eine Marktanpassung durch zusätzliche Zu- und Abschläge erforderlich. So, und das Allerwichtigste sind die ersten 5 Wörter. Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse. Das heißt,
das ist
§ 7 Absatz 2 Immowert V geht nur auf die allgemeinen Wertverhältnisse, nicht auf die objektspezifischen Wertverhältnisse ein. Deshalb ist der Vermietungsabschlag BOG.
So, und dann habe ich ja jetzt das Thema, dass ja eigentlich die Immowert V mich darum bittet, die BOGs, falls möglich, in allen Verfahren gleichwertig in Abzug zu bringen. Na, das heißt, ich habe jetzt, aber gut, muss ja tatsächlich aber auch nicht abschließend sein, wenn ich es halt wegargumentieren kann und sage, es ist halt eine Mietausfallwartung, das mit berücksichtigt.
Naja, also, ja, du hast recht. Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass wir immer erstmal davon ausgehen, dass es, dass die BOGs in allen Verfahren gleich behandelt werden. Ja, also auch zum Beispiel ein Vermietungsabschlag im Sachwertverfahren, würde man jetzt denken, ja. Und das ist jetzt aber, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einzelne Bereiche, in denen das nicht erforderlich ist. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Liegenschaftszinssatz abgeleitet habe, schon aus vermieteten Einfamilienhäusern, ja,
ja,
dann weiche ich von dieser Regel, und du weißt ja, keine Regel ohne Ausnahme, weiche ich ab. Und zwar ganz bewusst, weil sonst habe ich ja ein Problem. Und wenn wir uns den Paragraphen 8 Immowertfonds angucken, da sind ja die BOGs geregelt, dann steht da mit keinem Wort, dass die BOGs in beiden Verfahren immer gleich sein müssen. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt Ausnahmen, in denen das einfach auch unterschiedlich sein kann.
Ja. Wenn wir noch mal kurz zur Verfahrenswahl zurückkommen, wäre jetzt mal so ein bisschen meine, ich glaube, da kann man keine Grundsatzfrage stellen, aber so eine Orientierung. Ich habe jetzt in Gera, nein, in Hamburg, weil in Gera haben wir die Marktdaten nicht, ein vermietetes Einfamilienhaus, das aber, wenn man jetzt mal sich diese Umstände des Mietverhältnisses wegdenkt, zweifelsfrei zur Eigennutzung geeignet wäre. Ja, wie gesagt, ich finde, man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Habe ich, wie gesagt, wirklich so ein ganz kleines Haus, das halt tatsächlich vermietet ist, dann habe ich da weniger Schmerz, mich mit Fremdvermietungsabschlägen irgendwie herumzuquälen, als jetzt bei einem Objekt, das wirklich perfekt für eine vierköpfige Familie geeignet ist. So, wenn ich jetzt so eine Situation habe, 130 Quadratmeter Einfamilienhaus, 800 Quadratmeter Grundstück, Hamburg, was wäre dein führendes Verfahren dennoch? Und du hast die Daten. Ja, du hast die Datenpunkte. Wir, in Gera zum Beispiel, wir haben keine Daten. Wir haben keine Liegenschaftszinssätze für Einfamilienhäuser oder irgendwas. Aber ihr scheint ja welche zu haben.
Ja, gibt es. Also wir haben tatsächlich für, hier in Niedersachsen auch ein paar. Das ist so ein bisschen schwierig, pauschal zu beantworten, weil das so ein bisschen auch immer darauf ankommt, was der Gutachterausschuss tatsächlich auch an Daten bereitstellt. In solchen Fällen versuche ich immer eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung zu bekommen für vermietete Einfamilienhäuser, weil das ist eigentlich ein Merkmal, das immer in den Kaufverträgen auch erfasst wird, dass es vermietet ist und dann auch in der Kaufpreissammlung auftauchen sollte. So. Und dann würde ich also kann man ja diese Untersuchung, ja im Rahmen eines Vollgutachtens, könnte man ja die Untersuchung jetzt machen und würde sagen, lieber Gutachterausschuss, ich hätte gerne zwei Auskünfte. Einmal mit den Rahmenparametern selbstgenutzte und mit den Rahmenparametern vermietete Objekte. Das geht natürlich in so einem Ballungszentrum wie Hamburg, geht das super, oder im Ruhrgebiet. Das geht aber leider sehr schlecht, ich sag mal, in Gera. So, ja, ist natürlich ein Problem. So. Und dementsprechend kommt es aus meiner Sicht immer so ein bisschen darauf an, es ist ja so, dass in der Bellwert-V, ich bin da nicht mehr ganz drin, aber ich glaube, mindestens 5% Vermietungsabschlag genommen werden müssen oder sowas, keine Ahnung.
Ich glaube ja, das ist ja auch nicht weit weg von der einschlägigen Weiterbildungsliteratur, die ja auch Fremdvermietungsabschläge von 4 bis, ich sag mal, so 10% ungefähr mit an den Weg gibt.
Ja, genau, aber ich muss es halt prüfen. Und wie prüfe ich das? Indem ich das mal mache. Und da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, man kann das ja auch wiederverwenden, indem man einfach sagt, ich habe diese Untersuchung mal gemacht, vielleicht lässt man sich eine größere Stichprobe geben oder vielleicht hat der Gutachterausschuss das selber schon mal gemacht und sagt, okay, wir haben hier festgestellt, in der Regel sind es, weiß ich nicht, zwischen 3% und 5% oder was weiß ich. Ich möchte ganz kurz noch mal eine Sache klarstellen, die ich gerade gesagt habe, und zwar Paragraph 8 BOGs. Es ist tatsächlich vom Wortlaut so, dass in Paragraphen 8 Absatz 3 steht, bei paralleler Durchführung mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale soweit möglich in allen Verfahren identisch anzusetzen. Das heißt, wir haben hier diese Öffnung, die ich gerade ansprach. Ne, ich versuche das jetzt immer ein bisschen mehr auch mit den Texten aus der Immowert-V zu unterstützen. Ja. Und es ist einfach wichtig, dass ich das untersuche und dass ich habe immer so Probleme damit, wenn Leute schreiben, es wurde ein Sachverständigerabschlag von 5% gewählt und nicht mehr. Dann weißt du immer überhaupt nicht, warum, weshalb, wie kommen die auf die Idee, was sind die, ne, also warum wurde was, wie, aus welchem Grund gemacht. Und das ist mir immer total wichtig, dass solche Sachen berücksichtigt werden. So. Ja.
Ich wollte nur sagen, ich habe mich bei sowas, wenn ich das mal hatte, halt wirklich immer an Literaturempfehlungen gehalten, weil da gibt es ja, ich glaube, auf jeden Fall von Sprengnetter gibt es welche. Ich weiß nicht, ob es von Kleiber müsste es auch welche geben tatsächlich. Und habe mich an den Spannen halt ein bisschen festgehalten. Aber ich finde es total cool, das nochmal so festzuhalten, wie du gesagt hast, auch im Zweifelsfall mit dem Gutachterausschuss zu sprechen, weil da muss ich mal noch ganz kurz eine echte, wie sagt man das, nochmal so ein ganz großes Lob zumindest an unseren Gutachterausschuss aussprechen, für den ich hier unterwegs bin. Der ist so hervorragend individuell. Also ich habe da einen ganz, ganz tollen Kollegen sitzen und ich hatte jetzt neulich mal die Situation, ich brauchte das Verhältnis von Rohbauland zu baureifem Land halt hier in der Region. Und es gibt zwar Transaktionen, aber die werden nicht ausgewertet. Und dann hat der Kollege, ich meine, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber der Kollege hat sich für mich hingesetzt und hat mir eine Stichprobe gefahren. Ja, und sicherlich kann man dann, das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an diejenigen, die noch überlegen, engagiere ich mich im Gutachterausschuss oder nicht, ne? Hm. Also geht da voraus, im Zweifelsfall ist der Gutachterausschuss eure Datenquelle. Und ich könnte mir vorstellen, ich könnte hier auch hingehen und sagen, Herr so und so, bitte mal unterscheiden Sie in dem und dem Umkreis vermietet, nicht vermietet und dann kann ich mir daraus meine Differenz ableiten. Das ist ein richtig guter Hinweis, also finde ich cool, auch mal zu sagen, löst dich doch, wenn du es kannst, von Allgemeinheiten oder von intersubjektiven Abschlägen und gehe hin zu tatsächlichen Daten. Und wo kriegst du die her vom Gutachterausschuss?
Wir hören ja von jungen, also berufsjungen Kolleginnen und Kollegen sehr häufig, dass sie am Anfang immer noch nicht so genau wissen, wie sie ihre Auftragsbücher füllen. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Basisarbeit, die ich mal machen kann. Weil ja, du nimmst natürlich deinen Ansatz aus der Literatur. Da steht zwischen 4% und 10%. Und was machst du dann? Weil du es nicht besser weißt, nimmst du die Mitte davon.
Achso, genau. Ja, gut.
Oder 5 oder wie auch immer. Und ich finde, das sind so Dinge, die kann man einfach mal, wenn man ein bisschen Ruhe hat, mal total gut untersuchen und mal darüber nachdenken, okay, ich lass mir das mal anschauen. Ich habe das zum Beispiel vor einiger Zeit, um ein ganz anderes Thema, Eigentumswohnung im Erbbaurecht.
Oh ja, ja, ja. Ja,
so, da habe ich mir hier in Stade, habe ich mir Wohnungen im Volleigentum und Wohnungen im Erbbaurecht angeschaut. Ja, beziehungsweise im normalen Teileigentum und dann im, ne, also ihr wisst ja, was ich meine. Und da kam ich auf einen Wertunterschied von ungefähr 4%. So. Hm. Und das weiß ich aber und das habe ich dann und das kann ich, weiß nicht, alle 2-3 Jahre mal überprüfen, ob das nicht so ist, aber ich habe das erstmal mal einmal gemacht.
Ja.
Und das trainiert ja auch ein bisschen.
Genauso wie, das muss ich auch noch mal als Beispiel sagen, das Verhältnis von, das ist hier in der Region halt ein Thema, dem Verkaufswert von Liquidationsobjekten zum Bodenwert.
Ja.
Ja, also das ist auch genau. So etwas, weil wir halt immer so niedrige Bodenwerte haben und dementsprechend meistens eine runde 0 oder eine glatte 1 noch übrig bleiben würde. Wie dem auch sei, also ich finde, du hast, wie gesagt, hier nochmal echt guten Appell gesetzt, zu sagen, weg von Verallgemeinerungen, zu denen wir uns, glaube ich, ganz häufig herleiten lassen, hin zum tatsächlichen Markt. Wir müssen jetzt aber, glaube ich, neben... Ja, entschuldigen Sie bitte, Herr Bayer. Bitte.
Ich habe noch einen Punkt, auch wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber was ich noch unbedingt ansprechen will, ist ja der strukturelle Leerstand.
Ich wollte gerade nämlich nochmal sagen, wir müssen nochmal weg, genau. Tuse Leerstand.
Ja, genau. Und da ist für mich, ist das eigentlich die einfachste Variante. Ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen, mit Maklerinnen und Maklern und frage, pass mal auf, so ein Objekt, was habt ihr da in der Regel so für Vermietungsdauern? Und dann sagen die mir was. Und was ich dann mache, ist Folgendes. Ich rechne, ich kapitalisiere, also ich habe ja eh Ertragswertverfahren, ja. Ich kapitalisiere die Dauer, die über eine normale Vermarktungsdauer hinausgeht, das ist auch ein Fehler, den ich sehr oft in Gutachten sehe, dass dann im Prinzip gesagt wird, okay, man rechnet einen Monat, ein Jahr Vermarktungszeitraum durchschnittlich, ja. Mhm. Und dann wird das gesamte Jahr, werden die Erträge kapitalisiert und abgezogen. Das ist ja aber nicht so, weil ich habe ja zwischen 3 und 6 Monaten normalen vorübergehenden Wechselleerstand. Ja, das heißt, ich muss darf ja nur die Differenz dazwischen abziehen.
Und ich habe auch die Bewirtschaftungskosten, die werden ganz häufig auch mit vergessen, weil ich muss ja in der Zeit auch die umlagefähigen Bewirtschaftungskosten mittragen. Ne? Ich habe die ja nicht.
Genau so ist das. Ne?
Hoi.
So. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, habe ich dagegen ersparte Aufwendungen beispielsweise? Ja, müsste man mal gucken, ob da im Einzelfall ersparte Aufwendungen dabei sind. Ja.
Wie weit würdest denn du da gehen? Weil ich sage mal, ich habe jetzt natürlich auch die Möglichkeit, Leerstand auch steuerlich, aber das lassen wir aus, ne? Weil das wäre ja so individuell.
Ja, also ich finde auch, das muss man halt, man muss das schon sehr im Einzelfall berücksichtigen, aber ich finde es die einfachste Variante, ne, weil ich kapitalisiere das dann also suche mir einen vernünftigen Kapitalisierungszinssatz, je nachdem, in der Nähe, also als normalen Geldmarktkapitalisierungszinssatz oder Liegenschaftszinssatz, das meist liegen die ja ungefähr ähnlich, ja. Und kapitalisier das dann halt und ziehst dann als BOG ab und dann in beiden Verfahren.
Frage: Vermarktungskosten. Was machst du denn damit? Weil es ist, also ich weiß, dass das auch mit dort reinzählen kann, diese Leerstandskosten, Vermarktungskosten. Mhm. Wie sehen die aus? Letztendlich, klar, vom einfachsten, ich stelle mir einen Mietmakler hin oder irgendwas und fange an, das Ding an Mann oder Frau zu bringen. Aber ich habe natürlich in dem Zusammenhang, ich habe Opportunitätskosten, ich habe vielleicht Portalkosten. Also speist man das mit ab, sagt, okay, ist vielleicht schon, weiß ich nicht, mit abgegolten oder ähnliches.
Würde ich nicht machen, weil das hast du auch bei einem normalen Wechselleerstand. Dann würdest du auch einen Makler beauftragen, der das vermarktet für dich. Oder musst es halt selber irgendwo einstellen oder so. Das ist für mich, also für mich ist ja nur wichtig, der Unterschied zwischen einem Wechselleerstand und einem strukturellen Leerstand, was da wirklich an Mehraufwendungen da ist. Und am Ende des Tages sind das nicht die Maklerkosten. Ja, das sind immer 2-3 Monatsmieten, die ich da als nach dem Bestellerprinzip ja zahlen muss. Aber ansonsten ist es eigentlich nur die Zeit, ja. Das muss man sagen. Was da auch noch reinfällt, auch relativ wichtig und oft vergessen, sind ja auch noch mal, und das wäre jetzt noch was, da würde ich jetzt als Banker drauf kommen, gegebenenfalls Finanzierungszinsen für Zwischenfinanzierung oder sowas. Ne? Das müsste man, aber das führt wirklich, da kommt man ja vom Hundertste aufs Tausendste und da muss man sich auch immer die Frage stellen, wird es dann nicht irgendwann scheingenau?
Ja, das stimmt tatsächlich. Spannend. Also ich würde ja jetzt super gerne noch ein anderes Thema anreißen, aber ich glaube, das verdient fast eine eigene Folge. Und zwar ist das Thema, wie gehe ich mit Leerstand im Gewerbe um? Weil ich natürlich hier im Gewerbe ein ganz anderes Thema habe als im Wohnen. Ich habe einen ganz anderen Markt. Ich habe eine viel größere Nutzungsspezifika. Wir haben das jetzt nämlich zum Beispiel bei einem Objekt in Gera. Da reden wir von Arztpraxen. Da ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn halt tendenziell ein Objekt, das voller Arztpraxen steckt, ja dann irgendwann auch demografisch bedingt dann irgendwie Folgeprobleme kriegt, ja.
Und für dieses Thema würde ich Tim Erbe nominieren.
Oh ja, tatsächlich. Das wäre sehr, sehr spannend.
So, dem dann hat der liebe Tim hatte sich ja schon bereit erklärt, in unseren Podcast zu kommen und jetzt haben wir auch ein Thema für ihn.
Prima, Tim, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen, ansonsten werde ich mich nochmal höchstpersönlich bei dir melden. Patrick? Hast du eine lustige Anekdote zu Leerstand? Wahrscheinlich nicht, ja? Oder ansonsten irgendwas total Lustiges, was dir in den letzten Wochen begegnet ist? Ich finde, wir lachen zu wenig.
Ja, dir ist ja auch heute nicht nach Lachen, dir ist ja heute nach Schmerzen. Nee. Und deshalb finde ich, sollten wir diese Folge schweigend und still beenden in Gedanken an dich und deine Schmerzen, die du gerade aushalten musst.
Das ist wirklich sehr, sehr nobel von euch. Wir danken euch fürs Zuhören. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig und vor allem ohne Schmerzen. Bis dann.
Ciao. Tatsächlich. Ciao.